Und ich freue mich jetzt auf Professor Kirnbauer aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal ist er ein langjähriger Kollege an der ersten Universitätshautklinik in Wien gewesen. Er ist es immer noch, ich nicht mehr. Das Zweite ist, ich freue mich, dass er auch Reinhard heißt. Das ist ein seltener Name. Und das Dritte, und das ist das Besondere, dass er maßgeblich an der Entwicklung des Impfstoffs HPV mitgearbeitet hat, und das ist ein Meilenstein in der Therapie der Medizin. Bitte, Reinhard.
Ja, vielen Dank, liebe Vorsitzende, danke für die netten Worte, für die Einführung. Ich soll also Impfstoffe gegen Krebs, wie lang wirken sie, ist mein Thema. Vielleicht vorausschicken muss man, es gibt eigentlich keinen Impfstoff gegen Krebs, der wirksam ist. Es gibt Impfstoffe, die gegen Erreger wirksam sind, die Krebs auslösen. Und wenn Sie sich anschauen, die hauptsächlichen virusassoziierten Tumoren sind hier aufgelistet. Hepatitis B, HPV, EBV, Merkel-Zell, und dann gibt es noch das Kaposi-Sarkom. Und wie Sie wissen, Impfstoffe gibt es gegen Hepatitis B und gegen HPV. Und Hepatitis B haben wir heute schon, glaube ich, ausreichend gehört. Und so darf ich mich auf die HPV-Infektion beschränken. Vielleicht ganz kurz, die humanen Papilloviren, da gibt es ja sehr viele Typen, 200 mindestens sind charakterisiert komplett, und die haben so ein paar Besonderheiten. Sie haben diesen Epitheliotropismus, sie infizieren eben die Haut, das Epithel der Haut und der Schleimhaut, machen aber keine Viremie und machen auch keine akute lytische Infektion. Das heißt, das Immunsystem kann also nur sehr schlecht auf diese Infektion reagieren, und die Infektion persistiert gerne in den basalen Epithelzellen. Und was Sie aus diesem Tier auch gleich herauslesen können, für eine Infektion mit humanen Papillomviren brauchen Sie einen Epitheldefekt. Also Sie können kein intaktes Epithel infizieren, sondern Sie brauchen diesen Defekt. Und heute glauben wir, dass sogar die Basalmembran freiliegen muss, weil das Virus macht dann da, zumindest im Tiermodell, macht hier eine Konformationsänderung durch, wenn es an die Basalmembran andockt. Und das ermöglicht dem Virus erst, dass es dann an die Epithelzellen infizieren kann, die versuchen, diesen Schleimhaut oder diesen Defekt, Epitheldefekt zu schließen. Die Therapie der HPV-Infektion, das wissen Sie auch, es gibt keine spezifische antivirale Therapie gegen HPV, und HPV vermehrt sich ja nur in den hochdifferenzierenden Zellen des Epithels, das ist schwer zugänglich für Immunzellen. Das heißt, die HPV-Impfung, das wissen wir auch heute, ist nur vorbeugend wirksam, und das Fazit aus dem Ganzen ist: Wir brauchen entweder eine suffiziente Prävention, um die Infektion zu verhindern, oder lokale Maßnahmen, um dann die Warzen oder die Dysplasien zu zerstören. Und ich habe Ihnen gesagt, diese Impfung ist nur vorbeugend wirksam, das heißt, Sie müssen rechtzeitig impfen. Und wir reden jetzt heute natürlich nur über die Schleimhaut und nicht über die normale Hautinfektionen, aber es dauert in dem Fall, also eine Studie von der Westküste der USA, es dauert ungefähr 3 Jahre, dann sind zumindest die Hälfte dieser jungen Studentinnen an der Cervix einmal mit Papillomviren infiziert. Das heißt, es ist sicher erstrebenswert oder notwendig, dass die Impfung vor der Aufnahme von sexuellen Kontakten erfolgt. Und ich möchte mit dem deutschen Richtlinien anfangen vom Robert-Koch-Institut, und das STIKO, die empfiehlt die HPV-Impfung ab 9 Jahren, das ist, glaube ich, überall so, so ist nämlich die Zulassung, also optimalerweise vor Aufnahme von sexuellen Kontakten, und wenn die Impfung nicht bis zum Alter von 14 Jahren erfolgt ist, soll man sie noch bis zum Alter von 17 Jahren nachholen, also eine relativ eingeschränkte Empfehlung. Wenn Sie sich die Leitlinien in den USA, der CDC, ansehen, dann sagen die, routinemäßig kann man alle Personen bis zum 26. Lebensjahr impfen, aber jenseits des 26. Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr muss man diese Impfung diskutieren. Und das ist eine gemeinsame Entscheidung zwischen Arzt und dem Probanden, weil die meisten älter als 26 Jahren werden von einer HPV-Impfung keinen Benefit mehr haben. Und die Ursache ist ganz klar, wenn sie bereits infiziert sind, dann haben sie keinen Benefit mehr von der HPV-Infektion. Und die, sie argumentieren auch, die Erwachsenen, die früher schon mit HPV infiziert waren, haben möglicherweise eine geringere Chance, mit HPV infiziert zu werden. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass sie auch HPV-Infektionen werden sie ja nur durch eine suffiziente Immunantwort wieder los. Und die Erwachsenen, die vorher nicht mit HPV infiziert waren oder sind, die haben möglicherweise eine bessere Chance, eine neue HPV-Infektion von einem neuen Sexpartner zu bekommen. Mit anderen Worten, wenn sich eine Klosterschwester entscheidet, mit 30 Jahren in das Leben zu treten, dann macht es einen Sinn, mit ihr zu diskutieren, eine HPV-Infektion. Wenn sie eine 30-jährige Patientin mit mehreren durchgemachten HPV-Infektionen bereits haben, dann hat die Impfung vermutlich überhaupt keinen Benefit, außer für die Firma, die diesen Impfstoff verkauft. Und hier sehen Sie den Effekt in der Real-World-Effekt. Das war die erste Studie, die das gezeigt hat aus Australien. Die Australier haben ihre jungen Mädchen, 12 bis 17 Jahre, bereits im Jahr 2007 ungefähr mit einer Durchimpfungsrate von 90% durchgeimpft, und die haben dann in diesem Zeitraum von bis 2010 oder 11 sehen Sie hier die Daten, haben die fast keine Genitalwarzen mehr gesehen, und natürlich haben auch die heterosexuellen Männer von der Herden, im Sinne einer Herdenimmunität davon, einen Nutzen gehabt. Und heute wissen wir, wie wir es auch vermutet haben, aber das ist jetzt schon relativ gut dokumentiert, dass die HPV-Impfung nicht nur die Infektion mit Hochrisikopapillomviren verhindert, oder zumindest die persistierende, und auch die Krebsvorstufen natürlich verhindert. Aber wir wissen heute auch schon, dass es auch zu einer Reduktion des Cervixkarzinom kommt. Und der wichtige Punkt ist hier, wenn Sie sehen, wenn die Impfung vor dem 17. Lebensjahr verabreicht wurde, dann haben Sie eine fast 90-prozentige Reduktion des Cervixkarzinoms. Wenn Sie allerdings nach dem 17. Lebensjahr immunisieren, impfen, dann ist der Effekt schon ziemlich mitigiert im Vergleich zur nicht vakzinierten Gruppe. Und ähnliche Daten, das waren Daten aus Skandinavien und das hier Daten aus England, und hier sehen Sie eine sehr ähnliche Aussage. Je früher Sie impfen, also hier 12. bis 13. Lebensjahr, dann ist die Impfeffektivität 87%, und wenn Sie später impfen, so im 17., 18. Lebensjahr, dann ist die Effektivität schon sehr gering. Wie wirkt diese Impfung? Wir wissen, dass die HPV-Impfung vorwiegend über neutralisierende Antikörper wirkt. Diese Antikörper sehen Sie hier, das ist natürlich im Labor nachgestellt hier, diese Antikörper binden sich an die Oberfläche dieser Viren und führen natürlich zu einer sterilisierenden Immunität. Diese von Antikörper bedeckten Viruspartikel sind nicht mehr in der Lage, eine produktive Infektion einer Zelle oder eines Epithels zu ermöglichen. Und wie kommen diese Antikörper? Diese Antikörper, wir messen sie ja im Serum. Wir wussten früher auch nicht, wird das überhaupt wirken an der Oberfläche? Wie sollen denn diese Antikörper an der Oberfläche eines Epithels wirken? Aber wir wissen heute, dass sie haben ja enorm hohe Antikörperspiegel im Blut nach der Impfung, und ungefähr 10% können sie auch in den Cervix-Sekreten nachweisen. Und da kommt noch ein zweites Phänomen dazu. Papillomviren haben eine sehr langsame, extrem langsame Kinetik, also HIV geht binnen Minuten in eine Zelle hinein. Bei Papillomviren dauert es 10 Stunden, bis das Virus von der Zelloberfläche verschwindet und in die Zelle hineingelangt. Also hier ist genug Zeit für die Antikörper, hier auch durch die hier durch Transsudation oder Exsudation. Ich habe Ihnen gesagt, Sie brauchen einen Epitheldefekt, da tritt auch Serum aus. So kann das, so kann hier der Antikörper sich an die sterilisierende Neutralisierung durchführen. Nach dreifacher Immunisierung steigen die Antikörper an und erreichen dann nach 2 Jahren ein Plateau. Und wir wissen heute, dass dieses Plateau über 10 Jahre oder noch länger anhält. Und man hat relativ früh schon, gab es mathematische Modelle, die gesagt haben, wird wahrscheinlich sehr, sehr lange wirken, diese Impfung. Das wissen wir auch heute. Und die Antikörperspiegel sind ja so hoch und besonders nach Analyse, Post-hoc-Analyse von relativ frühen Vakzinestudien hat sich gezeigt, dass auch wenn statt wie vorgesehen eine dreimalige Immunisierung, wenn nur einmal geimpft wurde in der Studie, weil die eben nicht gekommen sind, dann haben sie noch immer ungefähr zehnfach höhere Antikörperspiegel, als sie nach einer natürlichen Infektion detektieren können. Und diese Antikörperspiegel erreichen auch ein Plateau. Und wir wissen heute aus diesen Studien, dass die Probanden auch noch immer geschützt sind und es gibt noch immer fast keine Impfdurchbrüche. Warum ist diese Papillomvirusimpfung so wirksam? Im Unterschied zum, wenn Sie mit einem mit Protein, mit Peptiden oder Proteinenimpfung impfen, dann binden die zwar an die Oberfläche der B-Zellen, an diese Immunglobulin-Rezeptoren, das gibt aber nur ein schwaches Aktivierungssignal. Es werden niedrige Antikörpertiter induziert und die sind relativ kurzlebig. Wenn Sie allerdings mit so einem Virus, so einem Virus-like Particle, nicht, das ist also, schaut aus wie das echte Virus, da haben Sie eine Kreuzvernetzung durch diese Oberflächenneutralisierungsepitope kommt es zur Kreuzvernetzung dieser B-Zell-Rezeptoren und das ist ein ganz starkes Proliferationssignal und es kommt zum lang anhaltenden und hochtitrigen Antikörperinduktion. Die WHO hat ja vor einigen Jahren schon das Ziel ausgegeben, dass es möglich sein sollte, das Zervixkarzinom zu eliminieren. Und ich habe das jetzt noch nicht erwähnt, aber Sie wissen natürlich, ich spreche jetzt nur über das Zervixkarzinom, das ist natürlich das wichtigste Karzinom ist, aber wir haben natürlich andere Anogenitalkarzinome, wir haben da auch das Oropharynxkarzinom, also insbesondere Zungengrund- und Tonsillenkarzinom, die auch von HPV natürlich ausgelöst werden, sind natürlich auch sehr, sehr wichtig und wir haben natürlich auch die Männer, die betroffen sind, aber Zervixkarzinom ist natürlich noch immer weltweit das wichtigste HPV-induzierte Karzinom. Und das Ziel ist, dass mit 15 Jahren 90% aller jungen Mädchen vakziniert sind, dass 70% aller Frauen ein Screening zweimal durchmachen und dass 90% der Frauen, wo eine Dysplasie oder ein Karzinom festgestellt wurde, dass die auch behandelt werden. Und sollte dieses Ziel, das 2030 wurde als Zieljahr angegeben, das wird es vermutlich nicht spielen, aber wenn das Ziel wirklich erreicht würde, 2030, dann könnte das dazu führen, dass 2045 schon 42% reduziert, an Zervixkarzinomen reduzierte Rate vorhanden ist und 2120 wir das Zervixkarzinom nahezu ausgerottet haben. Was macht die WHO weiter? Die WHO empfiehlt seit einiger Zeit entweder eine oder zwei HPV-Dosen. Einer der Gründe war, dass es zwischendurch auch zu einer Shortage von Impfdosen gekommen ist, weil die Firmen gar nicht so viel erzeugen konnten. Und das Zweite war natürlich, wie ich Ihnen gesagt habe, dass 10 Jahre Nachgabe von nur einer HPV-Dosis noch immer eine sehr hohe Wirksamkeit gegen HPV 16 und 18 nach 2- oder 4-fach ein Impfstoff festgestellt wurde. Natürlich sind die Antikörperspiegel nach einer Dosis sind um einiges geringer als nach zwei oder drei Dosen. Und wir wissen heute nicht, was ist die Langzeitwirksamkeit von einer Dosis. Aber die Idee ist, in Settings, wo die Ressourcen limitiert sind, möglicherweise einmal die Jugend mit einer Dosis durchzuimpfen. Und wenn man dann später draufkommt, sie brauchen einen Boost, dann kann man das später noch immer machen. Wir wissen heute natürlich auch nicht, was ist die Wirksamkeit von einer Dosis bei Männern oder zur Lokalisation außerhalb der Zervix. Und das Eindosis-Schema ist ein Off-Label-Gebrauch. Aber nichtdestotrotz ist im Vereinigten Königreich, also in England, Australien und in Kanada, ist das Eindosis-Impfschema wird bereits angewandt. Und auch in vielen Ländern des globalen Südens. Und aufgrund dieser hohen Wirksamkeit und weil 15 Jahre nach Einführung der Impfung, das ist eigentlich schon länger ein bisschen, aber also hier gibt es die Daten, gibt es noch immer keinen Hinweis auf eine Abnahme des HPV-Impfschutzes. Wie schaut es also in Österreich aus? Was haben wir hier für Empfehlungen? Sie wissen, ab dem 9. Lebensjahr optimal natürlich beide Geschlechter, um hier auch wirklich einen Herdenschutz aufzubauen, also nicht nur um die Frauen zu schützen, aber natürlich auch die Männer zu schützen. Bis zum 30. Lebensjahr wird in Österreich die Nachholimpfung empfohlen. Das ist sehr großzügig. Ja, und die Daten, warum die Daten dafür sind nicht sehr stark. Ja. Trotzdem wird bei uns bis zum 30. Lebensjahr die Impfung derzeit kostenfrei abgegeben, was die Firma sicher sehr freut. In den Indikationen im österreichischen Impfplan steht zum Beispiel drinnen, wann soll man denn die Impfung geben? Bei HPV-Infektion, Genitalwarzen und HPV-Dysplasien. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe Ihnen gesagt, die Impfung ist therapeutisch nicht wirksam. Status nach Chronisation, Sie wissen, das ist zwar off-label, aber die Krankenkassen übernehmen die Kosten, auch auf Basis von Daten, die großteils keine sehr harten Daten sind. Ja. Und ich habe Ihnen gesagt, dieser Impfstoff hat überhaupt keinen therapeutischen Effekt, das behauptet die Firma auch nicht, aber sie meint, man kann natürlich nach einer Chronisation, werden die Patientinnen vor einer Reinfektion geschützt. Ich würde eher glauben, dass Patientinnen nach Chronisation kein sehr hohes Risiko für eine Reinfektion haben, aber das ist wieder eine andere Frage. Zum Schluss noch, Sie sehen, der derzeit gängige oder State of the Art ist natürlich der Neunfach-Impfstoff, der neunvalente Impfstoff, der beinhaltet 7 Hochrisiko-HPV-Typen, sind hier abgedeckt und die restlichen sind nicht abgedeckt. Dieser Impfstoff ist großteils typenspezifisch. Also Sie haben also keinen Schutz gegen die anderen Hochrisikotypen, die doch für etwa 10% der Zervixkarzinome verantwortlich sind. Und wir haben uns vor etlichen Jahren, haben wir hier nach Möglichkeiten gesucht und wir haben uns hier ein Kreuzneutralisierungsepitop des Nebenkapsidproteins von HPV-16 hergenommen und haben das genetisch eingebaut in dieses L1-Protein. Und das führt dazu, wenn so ein Partikel gebildet wird, dass 360 Mal dieses Epitop an der Oberfläche dieser VLPs exprimiert werden und trotz dieser Modifikation kommt es hier zum Self-Assembly von diesen VLPs, das kann man nicht unterscheiden von einem Wildtyp HPV-16. Und wir konnten tatsächlich zeigen, wenn man da Tiere immunisiert mit dieser modifizierten HPV-16-RG1-VLP-Vakzine, dann bekommen sie nicht nur einen neutralisierenden Antikörper gegen die Typen, die sie im Neunfach-Impfstoff enthalten sind, sondern auch gegen alle anderen. Und diese Neutralisierung erstreckt sich auch auf andere Typen, auf weitere, auch Niedrigrisikotypen und sogar auf etliche Hauttypen. Was wäre so ein Vorteil von seiner Vakzine der nächsten Generation? Man könnte einen Schutz gegen eine noch größere Anzahl von Hoch- und Niedrigrisiko-Schleimhauttypen erreichen. Vielleicht Schutz gegen Hautwarzen. Das wäre eine rationale, dass man bereits Kinder vakziniert. Also die Durchimpfung als Rate in Kindern ist doch bedeutend besser als bei Jugendlichen. Also die HPV-Vakzine in Österreich hat nach Angaben des Ministeriums ungefähr eine Durchimpfungsrate leider nur von 50% in den Jugendlichen. Es ist nur ein Antigen, nur ein Partikel, das hätte vielleicht niedrigere Produktionskosten. Und das Sicherheitsprofil ist vermutlich sehr ähnlich wie die zugelassenen Impfstoffe, weil das ist ja sehr ähnlich. Es ist nur ein bisschen an der Oberfläche modifiziert. Und wir haben also das NCI überzeugen können, die hat uns Geld spendiert für die Vakzineherstellung unter GMP, für die Toxikologiestudien. Und Sie sehen hier den Impfstoff, der ist also fertig hergestellt und vor etwa 2 Wochen haben wir die Studie eröffnet in den USA und wir werden in einer Phase 1 Studie, einer Dose-Escalation-Studie mit steigenden Dosen versuchen herauszufinden, ob dieser Impfstoff sicher ist und ob er immunogen ist. Und damit möchte ich mich bedanken bei Ihrer Aufmerksamkeit, auch bei Ihren. Ich habe leider das Acknowledgement dir vergessen. Aber ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag und vor allen Dingen für das jahrelange Mitwirken an der Entwicklung dieses Impfstoffs, der uns eigentlich enorm viel hilft und viel Präventionsleistung bringt. Und das kann man gar nicht genug loben. Gibt es Fragen dazu?
Einer, ich kann mich dem Lob vom Reinhard
anschließen.
Welcher jetzt?
Ja. Der eine mit dem D, der andere mit dem G. Aber das, was jetzt ein bisschen mich mit befremden ist, dass natürlich die Engländer die ersten waren, die begonnen haben, jetzt dann die Screening-Programme herunterzufahren, aufgrund der Effizienz dieser Impfstoffe, aber du hast ja selber auch schon gesagt, du hast ja nur einen gewissen Prozentsatz, der abgedeckt wird und dein hoffentlich irgendwann verfügbarer neuer Impfstoff, der wird ja doch noch etwas dauern. Glaubst du, ist es schon so weit, dass wir das Cervix-Screening wirklich herunterfahren dürfen oder ist das noch zu früh gefreut?
Es ist ja so, dass die wie wir alle wissen, ist das PAP-Screening ist ja keine sehr gute Screening-Methode. Nicht? Wir haben, glaube ich, eine Sensitivität von 50%. Das heißt, jede zweite Frau rutscht beim PAP-Screening durch und darum braucht man ja das jährliche PAP-Screening. Das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt in manchen Ländern als alternative HPV-Testung bereits als ab dem 30. Lebensjahr, weil dort sind die Infektionen nicht mehr so häufig, weil vorher hätten wir lauter Positive wieder, aber ab 30, wenn du testest mit HPV und der HPV-Test ist negativ, das hat einen sehr hohen Negative Predictive Value und da kann man eigentlich das dann auf alle 5 Jahre beschränken. Nicht? Und es gibt in Skandinavien gibt's neue Algorithmen, wo man einfach HPV testet und nur wenn das positiv ist, wird dann ein PAP-Test oder weitere Tests angeschlossen. Aber dazu muss man auch sagen, das ist natürlich ein großes Problem, ist auch die Tatsache, dass durch die Impfung die HPV-Infektionen natürlich zurückgehen und auch die Dysplasien zurückgehen und dadurch auch die Performance ist schwer zu verstehen, aber die Performance des PAP-Tests wird schwieriger und schlechter dadurch. Ja, dadurch, dass eben einfach positive PAP-Tests entsprechend seltener werden. Ja, und wird sich doch neu etablieren müssen.
Ja. Ich habe eine Frage zur globalen Anwendung dieser Impfung. Welche Länder sind da noch ganz schlecht oder wird das überall verwendet und im Rahmen unserer Globalisierung, wo die Leute herumreisen, wenn ich denke, Völkerwanderung etc., wie weit ist das dann wieder ein Problem, dass neue Menschen hierher kommen, die noch nicht geimpft sind und dann wieder das HPV reinbringen?
Ja, das ist sicher ein Problem, nicht? Solange die heimische Bevölkerung eine gute Herdenimmunität aufweist, ist es natürlich nicht so. Ich meine, ich habe jetzt das globale Bild jetzt nicht wirklich präsent, aber die Länder, die Gavi-eligible sind, ja, sprich die durch Gavi unterstützt werden, die sozusagen arm genug sind, aber trotzdem eine ausreichende Infrastruktur haben, um zu gewährleisten, dass Impfprogramme auch wirklich angewandt werden können. Die sind vermutlich im globalen Süden sehr gut dran. Da gibt es Länder, ich glaube, es ist Ghana zum Beispiel, die haben, glaube ich, eine 90-prozentige Durchimpfrate. Ja, erreicht, also kann Österreich, von dem kann Österreich nur träumen, nicht? Und dann gibt es vermutlich Länder dazwischen, die nicht eligible sind für Gavi, weil sie vielleicht ein bisschen zu reich sind. Ja, und die müssen eben selber schauen. Ja, aber zum Beispiel, ich habe gelesen vor kurzem, China zum Beispiel hat auch eine sehr schlechte Durchimpfrate gehabt. Die haben das nicht sehr, und das war offensichtlich ein Preisproblem. Und die haben offensichtlich im letzten Monat haben die jetzt ihren eigenen Impfstoff auf den Markt gebracht. Die haben das 1:1, also 100% Gardasil einfach nachgeahmt, ja, und haben das wirklich 1:1, und die werden das jetzt ausrollen.
Wir haben an die 100 Online-Zuhörer, aber eine Meldung, glaube ich, sollten wir.
Ja, es kommen viele Schreiben über die wunderbaren, effizienten, fantastischen Vorträge der Vortragenden. Danke auch von uns.
Wir bedanken uns bei allen Vortragenden, von den Zuhörern hier im Hause.